Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pile of Shame. Das Format, das euch davor bewahrt, ein zweites Bankkonto zu eröffnen, weil das erste vollgelaufen ist. Heute schauen wir uns wieder ein paar Games genauer an, würde ich mal sagen, die sich entweder, mal gucken, zu der Essenz unserer Sammlung dazugesellen dürfen oder ja den Walk of Shame Richtung Verkaufsstapel antreten müssen. Und unterstützt werde ich heute von zwei Leuten, ja, die nicht nur körperlich und geistig, sondern auch von ihrer Brettspielerfahrung her so alt sind, dass man sie ruhig als Waldorf und Stettler der Brettspielszene bezeichnen kann. Herzlich willkommen, Daniel und Tobi. Wie geht's euch?
Ja, danke. Es wird jedes Mal netter, wie wir hier begrüßt werden.
Ich habe mir schon überlegt, wie toppst du die letzte Folge? Ich muss aber sagen, also mein Bankkonto fließt nicht über, ja. Das ist eher geht gegen null.
Ja, das war auch eher so an die Zuhörer gedacht, ne?
Okay.
Wenn die nicht wissen, wohin damit, dann sollen sie uns dann zuhören. Und wir zeigen dann schon, in welche Richtung das Geld fließen soll.
Ja, sie sollen es einfach nachmachen. Immer sinnlos Spiele holen, erstmal in die Ecke stellen und dann abwarten. Und Stefan, du bist ja immer noch relativ up-to-date. Deine Spiele liegen ja nicht ganz lange rum. Ich kann direkt schon mal heute teasern, mein Spiel, das weiß ich gar nicht, ob ich es geholt habe.
Dann war das gerade mit dem Alter gar nicht so verkehrt, was ich sagte.
Daniel, da können wir heute uns auch zusammentun. Das war genau mein Argument.
Sehr cool.
Ich wollte gerade fragen, Tobi, wie sieht es mit deiner geistigen Gesundheit aus? Aber hast du jetzt schon beantwortet.
Die Folge wird heute unterirdisch.
Ja. Ja, wir haben gerade auch schon festgestellt, das ist erst die dritte Pile of Shame-Folge dieses Jahr. Und müsste ich sagen, da müssen wir mal selber an uns arbeiten. Ne? Da müssen wir Gas geben in nächster Zeit. Da werden wir
mehr kaufen und mehr liegen lassen.
Unser Brettspielwochenende, ich glaube, da wird genug Futter auf den Tisch kommen für die nächste Folge.
Das stimmt, da haben wir genügend Material für mehrere Pile of Shame-Folgen wahrscheinlich. Wir setzen uns einfach verschämt irgendwo dazu, wo wir wissen, das Spiel liegt zu Hause und spielen es mit und sagen dann hinterher, ich habe es gespielt. Ja, aber für all diejenigen, die das Format hier nicht kennen und hier das erste Mal reingestolpert sind, herzlich willkommen. Wir sprechen hier über Spiele, die viel zu lange bei uns im Regal verstaubt sind. Wir haben sie einfach nicht angepackt. Und wir klären hier am Anfang, machen wir es immer ein bisschen spannend. Wir stellen hier Spiele vor, indem wir dann erstmal anteasern, worum es im Spiel geht, wer das eventuell gemacht hat, wo es erschienen ist, wann es erschienen ist. Und die anderen raten dann so ein bisschen, versuchen auf den Titel zu kommen. Und wir erzählen vor allen Dingen auch, warum wir es irgendwann mal gekauft haben und wann wir es gekauft haben. Jetzt haben Tobi und ich aber schon geteasert, wir werden heute nicht unbedingt erzählen können, wann wir es gekauft haben. Aber macht ja nichts. Heißt es auf jeden Fall, es liegt schon länger rum. Genau. Wer möchte denn anfangen?
Sollen wir erstmal unsere Kategorien nennen?
Ah, stimmt, das machen wir auch immer. Wir nennen immer noch eine Kategorie, wo wir uns dann drüber unterhalten, was unser Spiel einzigartig macht. Ich fange direkt mal an. Ich sage, ich habe heute das einzigste Solo-Spiel dabei.
Ja, das wird, glaube ich, einfach. Ich habe das Spiel dabei, was mit Abstand die meisten Holzteile, Holzfiguren beinhaltet.
Oh, Tobi. Okay. Dann müssen wir heute auch noch zählen, glaube ich.
Ich habe schon gezählt.
Also, dann pausieren wir kurz die Folge, während ich dann mal die ganzen Tütchen aufreiße. Ich sag mal, meine Kategorie ist diesmal nicht, ich bin ein bisschen risky. Mein Spiel hat die meisten Einträge auf BoardGameGeek.
Einträge meinst du mit Bewertungen?
Mit Ableger, nicht. Also so. Wirklich einzelne Einträge, Ableger, Erweiterungen etc.
Okay.
Von uns dreien zumindest, ja.
Okay.
Glaubt, da ist der Sieg uns allen sicher, würde ich mal sagen.
Hört sich so an, aber das mit den Holzteilen hat der Tobi ja schon gesagt, Challenge accepted.
Ja, das würde ich echt mal challengen, ja.
Ja, bei mir ist einfach, bei mir steht nämlich die Anzahl auf der Boardgame-Geek-Seite drauf, da. Ich habe natürlich nachgezählt, aber.
Ich hab die Anleitung gerade auch neben mir, also ich muss nicht zählen, ich sehe genau die Anzahl. Dann schauen wir mal.
Hey, das wäre doch mal eine Idee, abseits, wir könnten mal ein Brettspielquartett rausbringen. Meisten Teile, Gewicht.
Ja.
Naja, gut, aber jetzt reden wir über gute Spiele.
Das ist noch, ja, das müssen wir noch rausfinden.
Pile of Shame ist ja nicht nur gute Spiele, ne? Wir wollen ja auch teilweise Leute davor bewahren, Fehlkäufe zu tätigen, ne?
Ja, das stimmt. Ja, wisst ihr was, dann fange ich heute einfach mal an. Ich erzähle mal von meinem Solo-Spiel. Das ist 20, 22 erschienen. Deswegen, ich weiß nicht mehr, wann es hier in meine Sammlung gekommen ist. Und naja, es ist eher ja, ein Familienspiel plus eher schon Kennerspiel, steht zumindest auf Boardgame Geek. Es hat ein politisches Thema.
Resist.
Ja, gut, das ging aber flott. Meine Güte.
Ja,
du bist im Quizmodus.
Ja. Och, das ist heute keine Quizfolge. Schade. Ich dachte, jetzt kann ich wieder Stefan ein paar Punkte klauen.
Hast du ja, schon gemacht, du hast mir schon Ehre geklaut. Mir sagt Resist gar nichts.
Resist mit Ausrufezeichen, ne?
Ja. Ist auch kein Wunder, weil das Spiel ist auch gar nicht in Deutschland erschienen. Es ist nur maximal als englische Version, als spanische Version und so weiter zu bekommen. Ich habe heute extra nochmal nachgeschaut. Es ist jetzt 2025 eine italienische zweite Edition davon erschienen. Und davor, all die Jahre danach ist es dann eben in verschiedensten tschechischen, chinesischen, französischen, ungarisch. Aber irgendwie hatte kein Verlag die Muße, das jetzt nach Deutschland zu bringen. Worum geht es hier? Resist hört sich schon so an. Hier geht es um Widerstand und zwar gegen den Diktator Franco in Spanien. Ist also ein historisches Setting und das hatte mich tatsächlich dazu bewogen, damals das Spiel zu holen. Das weiß ich noch, da kann ich mich dran erinnern. Plus auch die Grafik fand ich tatsächlich sehr ansprechend. Das ist so eine, ja, so eine leicht realistische Comic-Kunst-Richtung, die mich so ein bisschen so an ältere Comics erinnert hat, wie die früher so gezeichnet wurden. Und irgendwie weiß ich nicht, hat mich das angesprochen. Ich dachte, politisches Thema und auch noch Solospiel, das kriegst du bestimmt auch mal locker auf den Tisch. Naja, kriegt man locker auf den Tisch, aber es hat halt ein paar Jahre gedauert offensichtlich. Ich habe halt die englische Version davon und Tobi, du kennst es auch, hast du schon mal gespielt, wenn du den Titel kanntest oder?
Jein, weil ich war irgendwann mal in Essen auf der Messe unterwegs und habe da gesehen, da ist Witchcraft bei Salt and Pepper erschienen. Und da habe ich im Vorfeld gehört, dass es quasi eine Reimplementierung von Resist ist, weil eben Resist auf Deutsch nicht zu erhalten war. Gut, Witchcraft habe ich mir dann auch auf Englisch dann direkt auf der Messe mitgenommen, lag dann auch lange Zeit auf meinem Pile of Shame. Ich habe da, glaube ich, aber noch nicht drüber gesprochen. Und das ist aber irgendwann beim Schwerkraft Verlag als Hexenwerk Ausrufezeichen erschienen. Okay. Also da gibt es quasi nur mit einem anderen Thema ein sehr ähnliches oder fast gleiches Spiel dazu. Ich bin mal gespannt, wenn du ein bisschen was dazu erzählst, ob ich da irgendwelche Analogien erkenne, aber das ist bei mir auch schon ein bisschen her.
Ja, tatsächlich ist es etwas besser bewertet, der Nachfolger, weil wohl ein bisschen der Glücksfaktor weniger vorhanden sein soll. Das ist jetzt beim Spiel, aber da greife ich jetzt ein bisschen vor. Also wir haben hier eine Auslage auf dem Tisch, wo eben so vier Missionskarten ausgelegt werden. Jede Missionskarte, die werden halt zufällig aufgedeckt. Diese Auslage, diese Karten, diese Missionskarten sagen immer, wie viele Enemies darüber liegen, also Feinde. Das sind einfach auch nur verdeckte kleinere Karten. Und das heißt, dann liegen bis zu 6, glaube ich. Ich habe jetzt ja natürlich, ich habe es nur einmal gespielt, ich kann es gar nicht genau sagen, aber auf jeden Fall, es gibt Orte, Missionen auch, wo es 5 Gegner gibt, die werden dann eben darüber einfach verdeckt ausgelegt und das ist eigentlich schon so der Spielaufbau. Dann gibt es ein Kartendeck, was man quasi hat, das sind 24 Karten, die werden gut gemischt in 2 Stapel aufgeteilt. Das eine ist der Hidden Deck, also das ist das, wo man von ziehen kann und dann gibt es noch ein Recruit Deck, das ist dann, sind dann Karten, die eventuell noch mit ins Spiel kommen können über Effekte, die dann eben die anderen Karten haben. Um ein bisschen das Glück abzufedern, wird empfohlen, diese auch zu entscheiden, dass man immer 2 Karten aufdeckt und dann soll man sich mal entscheiden, was kommt auf den Hidden Deck und was kommt auf den Recruit Deck, um das Glück da halt so ein bisschen rauszunehmen. Und dann funktioniert es im Prinzip so, man zieht 5 Handkarten. Achso, habe ich noch vergessen, in das Hidden Deck, was auf der linken Seite liegt, werden nochmal 3 Spionkarten reingelegt. Das sind im Prinzip Karten, die vermüllen einen das Deck. Die hat man dann auf der Hand, statt halt wirklich Agenten zu ziehen, die in irgendeiner Form aktiv werden können. Oder Marquis heißen die ja. Gut. Und dann hast du eben 5 Handkarten auf der Hand und du musst dich dann entscheiden. Es gibt dann die Planphase. Dann spielt man eben die Karten aus und es gibt einmal den bei der Planphase spielt man die verdeckt aus. Das heißt, man hat eine geteilte Auslage im Prinzip. Auf der linken Seite ist dann die verdeckte Auslage. Da arbeiten quasi die Marquis aus dem Untergrund. Das heißt, die Karten haben auch eine, man muss sich immer entscheiden, die linke Seite einer Aktionskarte ist eben für den, wird dafür verwendet, dass man die halt als verdeckte Karte spielt. Die rechte Seite der Karte, die man ausspielt, wird für revealed benutzt, also aufgedeckt. Und da muss man sich halt entscheiden. Am Anfang also kommt erst die Planphase, da spielt man halt all diese Verdeckten aus. Den Rest der Karten, die man halt da nicht ausspielt, behält man auf der Hand. Dann sucht man sich eine der Missionen aus und in dem Moment, wo man eben die Mission aussucht, werden erst die ganzen Gegner umgedreht. Also sie sind vorher verdeckt. Es gibt auch die Option, über Effekte von Karten schon einzelne aufzudecken, um vielleicht schon mal rauszufinden, wo liegen viele starke Gegner und wo eher nicht. So, und dann geht es eben darum, dass man die einen Angriffswert hat und damit kann man die Gegner quasi besiegen und man muss eben die Gegner wegbekommen, damit man eine Mission schafft. Genau, dann wird das eben geguckt, man sucht sich eine Mission aus und dann wird das eben alles ausgewertet. Dann kommt die Attack-Phase, das ist die zweite Phase, da macht man, dann gibt es erstmal Abwehr. Also wenn jetzt aufgedeckte Gegner oder das Szenario selber die Mission in irgendeiner Form so ein Defeat Aktion hat, dann wird die ausgeführt, was dort eben steht. Und dann spielt man die restlichen Karten, die man vorher nicht gespielt hat, als aufgedeckte Revealed-Angriffe aus. Die sind deutlich stärker. Das Problem ist aber, wenn wir hinterher aufräumen, die aufgedeckt Eingesetzten, die kommen aus dem Spiel und die verdeckt Eingesetzten kommen zurück auf einen Ablagestapel. Und so dünnt man quasi mit der Zeit seinen Stapel aus, weil man manchmal eben auch nicht auf diese aufgedeckten Aktionen verzichten kann. Und zusätzlich kriegt man eben, man hat ja schon 3 Spione im Startdeck drin, kriegt man mit der Zeit noch mehr Spione rein. Genau, das ist dann halt, das muss man so ein bisschen abwägen. Wie kann man hier das Spiel verlieren? Es gibt hier einen Stapel mit Civilians, also Zivilisten. Da hat man sofort verloren, wenn 5 Zivilisten getötet wurden und man hat halt in dem Stapel zufällig Karten drin, die halt 1 Zivilist sind, manchmal auch die 2 Zivilisten sind und manchmal aber auch eine Nullerkarte und die Nullerkarte kommt immer wieder in das Deck rein. Das heißt, und die wird immer wieder durchgemischt. Da hat man halt so manchmal auch die Chance, dass man, wenn jetzt eine Gegnerkarte zum Beispiel gesagt hat, dass sofort ein Zivilist getötet wird, die werden dann auch zum Graveyard, also zum Friedhof gebracht und dort dann wohl umgebracht, heißt es so im Spiel und ja. Manchmal hat man eben Glück und dann passiert da nichts. Genau, dann kann auch noch passieren, dass wenn man eine Mission nicht erfolgreich bestritten hat, das heißt also, wenn die Angriffsstärke dann noch zu stark war, wird diese Mission umgedreht, verdeckt. Und wenn eine zweite Mission scheitert, dann hat man halt auch verloren. Oder man beendet die Resistance, indem man einfach gewonnen hat. Und das heißt, man muss, glaube ich, 15 Punkte oder mehr sammeln. Das heißt, Missionen haben immer Punkte aufgedruckt. Und wenn man die dann halt sammelt und umso mehr von den Karten man halt geschafft hat, kann man dann hinterher gucken, will ich jetzt, ich habe 15 Punkte, die Siegbedingungen sind schon erfüllt, will ich noch weitermachen oder nicht? Ja, das war im Prinzip schon das Spiel. Ich muss sagen, die erste Partie war jetzt nicht ganz so überwältigend für mich. Ich hatte mir irgendwie ein bisschen mehr Thematik da noch vorgestellt, aber gut, ist halt ein Kartenspiel, da kann man vielleicht doch gar nicht so viel umsetzen, aber thematisch war es halt sehr gefühlt erstmal glückslastig, jetzt zumindest für mich am Anfang. Und zweitens dann eben, die Thematik ist nicht so wirklich, wenn man es ganz grob runter, man könnte auch das Szenario relativ beliebig austauschen, das wäre kein Problem.
Zum Beispiel gegen eine Hexenjagd.
Zum Beispiel. Da merkt man es ja schon.
Ein Schelm, wer Böses denkt.
Ja. Nein. Und es, ich meine, es gibt noch so ein Szenario-Book. Das habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Da sind, also jetzt nicht zum Spielen angeschaut. Ich habe es schon reingeblättert. Da gibt es dann halt nochmal eine spezielle Startaufstellung, die man dann benutzen kann. Und da wird so ein bisschen noch historischer Flufftext benutzt. Aber das ist halt hier sehr, das Thema ist halt sehr aufgesetzt. Und das hat mich jetzt halt persönlich so ein bisschen gestört. Ja, und ansonsten ist das Spiel halt okay, aber es ist jetzt auch kein super Muss-man-haben-Spiel, finde ich, aus meiner Erfahrung mit einer Partie.
Ja, das wäre nämlich auch meine Frage gewesen, inwieweit das Thema bei dir dann rüberkommt. Aber gut, dann ist einfach das Setting hier die Franco-Diktatur. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum das in Deutschland nichts, also kein Verlag sich zumindest darum gerissen hat, weil man hier jetzt nicht unbedingt viel mit dem Thema anfangen kann. Es ist sei denn, man hat irgendwie zu der Zeit gelebt oder so, aber ich glaube, das schränkt ein bisschen dann den Interessentenkreis ein oder man ist vielleicht geschichtlich interessiert. Dann ist es naheliegender, dass man sich dann so ein ähnliches Thema genommen hat, ein unverfangeneres Thema, in Anführungszeichen, Hexenjagd. Das kam, glaube ich, auch im gleichen Jahr dann raus, wie hieß noch mal das von Mindclash Games, Septima, Hexenjagd, ne? Das war, glaube ich, auch so ein Jahr, wo immer wieder mal solche Themen dann rauskamen. Und ich, als ich dann Witchcraft rauskam, hat mich das jetzt auch nicht so lange irgendwie gefesselt. Ich habe da, glaube ich, ein, zwei Partien gespielt und dann lag das auch recht schnell im Schrank. Obwohl mich das schon irgendwie das Puzzle dahinter interessiert hat. Aber wie du jetzt gerade das Spiel erklärt hast, und das kam mir gar nicht bekannt vor. Ich habe mir jetzt eben das Spiel oder ein Bild von Resist angeguckt und die Auslage sieht nahezu identisch zu Witchcraft aus. Also das sagt für mich, das Spiel war jetzt nicht so eingängig und so besonders, dass sich das bei mir ultra eingeprägt hat. Aber ich habe trotzdem noch mal Lust Witchcraft zu spielen.
Hast du es denn noch, ja, oder?
Ich hab's tatsächlich noch, okay. Ja. Das ist auf meinem zweiten Pile of Shame, weil ich zu faul bin, Dinge zu verkaufen.
Weil der erste voll ist, ne?
Pile to pay oder so, ne?
Ja.
Ja, cool. Ja, und du hast es noch gar nicht gehört, Stefan.
Gar nichts von gehört. Ich muss auch sagen, ich bin sowieso kein Solospieler. Ich glaube, ich habe noch nie ein Solospiel gespielt. Das macht für mich irgendwie persönlich keinen Reiz aus. Kann es jetzt auch nicht verstehen, dass Leute Solo spielen, aber gibt's ja anscheinend Leute. Ich muss auch sagen, von der Optik her, du sagtest, also es ist ja auch immer Geschmackssache, von der Optik her spricht es mich halt auch nicht an. Ich habe mir gerade ein paar Bilder angeguckt von den Karten, von dem Spielaufbau. Ja, da weiß ich nicht. Würde ich, glaube ich, sogar lieber einen Western gucken oder so.
Also ich sag mal, bevor ich ein Puzzle spiele, spiele ich lieber ein Solospiel.
Ja.
Ich puzzle. Weil da habe ich halt ein Puzzle im Kopf. Da habe ich irgendwie was ich wirklich lösen muss. Ein Puzzle ist für mich halt, ich kann das hier so frei sagen, weil meine Frau gerade nicht zuhört. Die puzzle mich sehr, sehr gerne. Und meine Kinder natürlich auch. Aber das ist für mich nur eine reine Beschäftigung. Und da muss ich mich wirklich überhaupt nicht anstrengen. Und bei so einem Solospiel, da habe ich schon eine kleine Challenge dabei. Da gibt's natürlich auch von bis Unterschiede. Ein kleines Freitag, das spielt man mal schneller irgendwie runter, oder Palm Island. Und ich glaube, Witchcraft oder Resist, da muss man halt sich wirklich mal eine Dreiviertelstunde hinsetzen und sagen, ich committe mich jetzt hierzu. Immer noch kürzer als vielleicht ein 1000-Teile-Puzzle. Und man kann sich dann auch noch irgendwie verbessern über Partie von zu Partie. Also ich finde, das hat einfach für mich ein bisschen mehr Reiz.
Ja, also erstmal, ich puzzle nicht, von daher brauche ich da gar nicht mich irgendwie entscheiden, aber es gibt ja auf jeden Fall Bedarf, ne? Also sonst wird ja, das kommt ja immer mehr in letzter Zeit, ne? Bei jedem Spiel, was irgendwie bei Crowdfunding rauskommt oder was nur angekündigt wird, eine der ersten Fragen ist immer, gibt's einen Solo-Modus, ne? Also das ist ja anscheinend im Moment das Wichtigste bei Spielen, ob die einen Solo-Modus haben, von daher auf jeden Fall gerechtfertigt sowas, ne? Wenn der Bedarf da ist, muss er gedeckt werden.
Ich finde es ja auch immer gut, um ein Spiel wirklich mal, bevor man es gut erklären kann, habe ich früher halt immer mir das dann aufgebaut für zwei Personen und habe es dann ausprobiert, damit es halt echt dann die Fragen dann auch kommen, die dann im Spiel kommen und man die sich schon selber beantworten kann. Und seit es halt so viele Solo-Modi gibt, die sind ja meistens sehr ähnlich dem Grundspiel, dann liest man ja nur die Veränderungen nochmal zum Spiel zu zweit. Das ist natürlich nochmal eine andere, charmantere Art, das Spiel schon mal auszuprobieren, ohne dass man halt jetzt halt direkt damit man das gut erklären kann. Und Ich mag aber auch tatsächlich reine Solo-Spiele zwischendurch sehr gerne. Einfach eben, um mich abends mal hinzusetzen, mal nicht vorm Bildschirm zu sitzen. Und ja, wenn man da eh keinen anderen zum Spielen hat, dann ist das eben eine gute Alternative.
Das klingt jetzt trauriger, als es ist.
Das klingt trauriger. Es macht nämlich Spaß. Also
das macht das, ja nichts, Daniel.
Das mache ich zum Beispiel lieber, als jetzt ein Buch zu lesen. Das finde ich dann ansprechender.
Ja, manchmal braucht man einfach so ein bisschen Beschäftigung. Ne? Und gerade wie du es gesagt hast, neuere Spiele, wo ein Solo-Modus mit dabei angeplanscht ist und es ist einfach nur noch ein Deck, was man irgendwie aufdreht, dann ist es genau das, was ich auch mache. Ich spiele diesen einfachen Solo-Modus, um das Spiel kennenzulernen und dann ein bisschen die Mechanik zu verstehen, weil gerade so bei komplexeren oder gehobenen Kennerspielen, ich tue mir dann manchmal auch schwer, aus der Anleitung heraus so die Essenz eines Spiels zu fassen, gerade weil heutzutage ja wirklich alles dann nochmal irgendwie miteinander vermischt ist. Hier ein bisschen Deckbuilding, hier ein bisschen Worker Placement und du weißt nie so recht, ja, worauf soll ich jetzt gehen? Es ist eigentlich ein Worker Placement Spiel, aber in dem Fall will ich nicht so viele Worker haben. Also ich muss mir dann erstmal das Spiel zu Gemüte führen und ich finde dann so mehrhändig ein Spiel aufzubauen und zu spielen, dann oh, richtig ätzend und anstrengend. Und wenn es dann so ein kleines Solo-Deck, Automa-Deck ist und sowas, dann lerne ich das dann auch gerne damit. Und ich glaube, so kommt man auch viel leichter in das Solo-Spielen rein.
Ja, finde ich auch. Na gut, aber wir wollen dich jetzt hier nicht überzeugen, Stefan. Nein, nein. Also wir akzeptieren auch Menschen, die Solo-Spiele nicht mögen.
Das ist schön. Ich bin auch kurz davor, euch zu akzeptieren.
Vielleicht schaffen wir es heute am Ende der Folge, wer weiß.
Ich bin gespannt, ja.
Ja, wer mag denn jetzt mal weitermachen? Wer mag jetzt ein Spiel vorstellen?
Tobi, sag doch mal eine Zahl zwischen 1 und 3.
1?
Ja, dann bist du das dran.
War schön. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie du das eruiert hast, aber wir machen es einfach mal so.
Er hätte auch gesagt, bei 3, du bist dran.
Ich sag gleich noch eine weitere Zahl, damit du schön ins Schwitzen kommst. 190 Holzteile. Da kannst du schon mal drüber überlegen.
Easy. Easy.
Oh, dann bin ich gespannt. Ja, was habe ich denn vorhin nochmal gesagt? Mein Spiel hat die meisten Einträge auf Boardgame Geek, also unterschiedlichste Versionen und Erweiterungen, Expansions, Packs und noch ein Nöcher. Wobei, dass da sicherlich auch noch andere Spiele gibt, die deutlich mehr haben. Das war jetzt so mein erster Pick. Das Spiel ist von 2013 und ich habe tatsächlich nochmal nachgeschaut. Ich habe eine uralte E-Mail von 2016 gefunden, also fast 10 Jahre alt, wo ich das bestellt habe. Und ich kann noch was oben draufsetzen. Ich habe mir, weil wir gerade beim Thema Solospielen
noch eine Erweiterung geholt.
Eine Solospielerweiterung dazu geholt. Und zwar war das vor 2,5 Jahren, glaube ungefähr. Also das könnte ich gleich noch mit auf den Pile of Shame bringen. Ich habe aber ehrlich gesagt diese Solospielkampagne noch nicht gespielt. Also das kommt vielleicht mal in einer anderen Folge. Habt ihr schon irgendwie eine Idee? Sonst laber ich jetzt noch weiter.
Was von Uwe Rosenberg?
Nein. Okay, wobei das naheliegend wäre, ne?
Bei Holzteile, ja, ja.
Ja, ja.
Nächste Frage wäre gewesen: Sind Schafe in dem Spiel?
Okay. Nein, auch nicht. Auch nicht.
Ja, wenn Uwe Rosenberg nicht der Autor ist, gibt es auch keine Schafe.
Getreide in Form von Holz ist mit dabei, ja. Und Holz natürlich auch. Nee, Holz nicht. Ah,
Getreide in Form von Holz?
Ja. Naja, also Holzmarker, aber okay, Getreide. Ja. Ja, ich kann aber sagen, Ziegel, Wein, Tuch, Werkzeug, klingelt da was?
Ein bisschen, aber...
Das kommt ja oft vor, Tuch. Wein und Tuch.
Ja. So vom Grundspiel her, das Setting in Italien oder dem Römischen Reich.
Viticulture?
Nein.
Nee, ach, da gibt es kein Tuch und das ist auch nicht von 2013, oder?
Römische Reich. Es hat eine Standalone-Erweiterung bekommen mit dem Zusatz Venus.
Ach.
Es gibt neulich sehr kontrovers diskutiert.
War doch hier in hier von Awakened Realms Deluxified, ja. Oder?
Beim PD-Verlag.
Concordia.
Ja, genau. Also ich habe tatsächlich Concordia gespielt und Schande über mein Haupt, Ich habe das zum einen so lange bei mir im Regal und zum anderen noch nie bis vor kurzem gespielt. Und die Awaken Realms Kampagne war für mich jetzt endlich mal Anlass zu sagen, spare ich mir die 100x Euro, wenn ich das Spiel schon eh hier habe, und teste es einfach mal oder gehe ich da blind rein? Dann dachte ich, nee, okay. Ich teste das mal lieber. Ich habe das neulich im Urlaub mitgenommen, neben etlichen Kleinstspielen, Würfelkönig etc., auf einmal diese große Schachtel mitgenommen. Meine Frau hat schon komisch geguckt und wir haben das zu zweit dann gespielt im Urlaub. Hatten zum Glück noch einen Tisch, wo das draufgepasst hat, weil das Spielbrett auch so unförmig groß ist. Aber wenn man am Schluss dann mal diese ganzen Marker überall hinlegt, das hat schon irgendwie seine Richtigkeit. Concordia ist ein erstaunlich einfaches Spiel, obwohl die Regel am Anfang das, also ist ein bisschen clunky, aber nicht allzu kompliziert. Was wir hier machen ist, wir haben ein Deck an Karten. Das sind auch alles unsere Handkarten schon von Anfang an und die spielen wir immer runter und machen mit diesen Handkarten dann Aktionen auf einem großen Spielfeld. Da sind unterschiedlichste Städte abgebildet. Je nachdem, in welchen Konstellationen man spielt oder ob man zusätzliche Erweiterungen mit reinnimmt, hat man dann andere Karten. Wir haben einfach mal den italienischen Stiefel kolonisiert oder in dem Fall auch das, ich glaube zu zweit ist es dann auch das große Römische Reich. Und dann sind unterschiedliche Städte auf dieser Karte und dann werden verschiedene Warenproduktionen dort verteilt, zufällig am Anfang. Also einzelne Städte, die produzieren dann eher Seide oder Tuch, das ist die wertvollste Ressource. Andere produzieren eher Ziegel. Das braucht man eher als Ressource, um dann weiter zu bauen über dem Spiel. Und was wir da machen ist, wir haben verschiedene Kolonisten. Die können entweder über Land oder über Seewege zu anderen Städten fahren. Und da versuchen wir dann unsere Häuschen zu platzieren, um dann in diesen Städten ebenfalls diese Waren zu produzieren. Und wer als erstes seine 15 Häuschen aufs Brett gebracht hat, beendet das Spiel. Oder wer alle weiteren Karten aus der Marktauslage, also die letzte Karte aus der Marktauslage sich holt, beendet das Spiel. Und dann zählt man Siegpunkte. Und was das Spiel ein bisschen anders macht oder schwierig macht, ist, dass man im Laufe des Spiels nicht unbedingt sieht, spielt man das Spiel jetzt richtig gut oder kackt man richtig ab. Das Spiel sagt nämlich auch, na, wenn ihr das zuerst spielt, macht mal so nach dem ersten Passenrunde mal so eine Zwischenwertung, damit ihr ungefähr ein Gefühl dafür habt. Und das ist gar nicht mal so verkehrt. Die Handkarten, der Kniff daran ist, denke ich auch, jeder hat das gleiche Set an Handkarten ganz am Anfang. Und es gibt eine Karte, den Tribun, den muss man dann irgendwann spielen, um alle seine Handkarten wieder zurückzunehmen. Also wenn man mehrere Brettspiele gespielt hat, dann kennt man auch schon mal so einen Mechanismus. Man holt sich aber im Laufe des Spiels durch die Auslage, Marktauslage, immer weitere Karten hinzu und macht sich quasi dann ein bisschen unabhängiger von anderen Spielern. Und da ist ein richtiges Hauen und Stechen dann dahinter, weil es manche Karten eben nur in dieser Marktauslage gibt, um zum Beispiel noch mehr Karten sich dazu zu holen. Und ich will jetzt gar nicht auf die einzelnen Karteneffekte hinzukommen, weil die machen dann schon mehr oder weniger die Standard-Euro-Kost. Hol dir weitere Kolonisten, baue hier ein Haus, bewege dich dahin, tausche Ressourcen. Das finde ich tatsächlich auch ganz interessant, wenn ich diese Ressourcenkaufaktion mache. Ich bin limitiert auf 2 Transaktionen. Ich kann mir entweder in mein Lager 2 Ressourcen beliebige Anzahl holen, aber nur 2 Ressourcentypen. Oder ich kann 2 Ressourcentypen verkaufen. Ich kann aber auch sagen, ich kaufe einen Ressourcentyp, zum Beispiel 3 Einheiten, und verkaufe dann 4 andere. Und ich bin da ein bisschen limitiert durch mein Lager, das ich aber erweitern kann, indem ich mehr Kolonisten dann reinschicke. Und das sind ganz viele kleine Verzahnungen, die gar nicht, also auf den ersten Blick in groß ins Gewicht fallen. Aber dadurch, dass ich dann gelesen habe, zu dritt oder zu viert, ich müsste jetzt nochmal genauer schauen, was jetzt hier beim Grundspiel, zu viert wird es am besten empfohlen. Ich hatte schon leichte Befürchtungen, dass es zu zweit nicht den vollen Reiz entwickelt. Tut's vielleicht auch nicht, aber es hat mir trotzdem riesen Spaß gemacht, einfach zu zweit da ein bisschen zu taktieren, weil man dann manchmal auch so wartet, spielt jetzt mein Gegenüber genau diese eine Karte, weil ich habe dann auch vielleicht die Fähigkeit, eine Karte zu kopieren. Und das macht es dann noch viel, viel taktischer. Vielleicht ist es zu viert ein bisschen chaotischer. Aber da habe ich jetzt mal richtig Lust, das in der größeren Runde zu spielen. Und ich würde, also so wie ich das jetzt rausgehört habe, hat es Daniel bestimmt schon gespielt. Beim Stefan bin ich mir gar nicht so sicher.
Ich habe tatsächlich nicht gespielt. Ich habe jetzt gerade die ganze Zeit überlegt, ganz eventuell habe ich es ganz, ganz vor Ewigkeiten mal auf den Tisch gehabt und habe es vergessen. Aber ich hatte es auch mal hier. Ich weiß aber dann, irgendwann habe ich es für eine Rezension dann weitergereicht, weil es genau das gleiche Schicksal wie bei dir quasi getroffen hat. Es lag ja in meinem Regal und ich habe es nicht gespielt. Und dann hatten wir, meine ich, auch die Venus-Version als Rezensionsspiel. Das habe ich dann eben auch weitergereicht. Deswegen habe ich persönlich es, glaube ich, nicht gespielt. Und wenn, dann kann ich mich nicht dran erinnern.
Das ja, ist die du Folge, hast bei,
wo wir uns nicht erinnern können.
Ja, bei mir ist es gerade auch tatsächlich ein Schandfleck aufgedeckt. Tobi, danke dafür. Mir wurde es tatsächlich schon öfters mal angeboten, das zu spielen. Ich möchte es auch immer noch spielen, aber es gab irgendwie immer bessere Spiele. Und ich muss auch sagen, das Spiel ist ja auch aus meiner persönlichen Sicht hässlich wie die Nacht. Also ist halt auch vielleicht
ich gewartet,
so ein bisschen, bisschen im Alter geschuldet. Ne? Deshalb, ich bin auch einer, ich habe es noch nicht gespielt, ich muss das eigentlich vorher spielen, bevor die Kampagne startet. Ich bin auch einer von den mittlerweile 24.000 Followern der Awakened Realms Kampagne, weil Awakened Realms, die Deluxe-Fight-Spiele sehen halt auch geil aus. Ne? Ob das sein muss, ist eine ganz andere Frage. Ob man das braucht, kann man wahrscheinlich auch mit Nein beantworten, aber sie sehen halt gut aus, ne? Vor allem, ob man die zu dem Preis braucht. Ich bin aber trotzdem feuchtzauber mal als Follower da reingegangen. Mal gucken, was da noch so passiert, ne? Aber ich möchte es auf jeden Fall mal spielen. Und ich habe bis jetzt auch nur Gutes darüber gehört, muss ich sagen. Ich sehe gerade auch irgendwie Platz 29, der Overall BGG Ranks. Ist ja auch echt ja, gut bewertet.
Zwischenzeitlich waren tatsächlich Concordia und Concordia Venus beide in den Top 100 auf BGG. Also das schaffen ja auch nur sehr, sehr wenige Spiele. Ne? Sowas wie Pandemic Legacy. Ich weiß gar nicht, wie das bei Brass Birmingham in Lancashire war. Aber ja, das hat wirklich eine große Fanbase. Und 45.000 Ratings, das ist schon eine solide Hausnummer. Umso ja, ich musste mich das letzte Mal in der Team-Podcast-Folge etwas zurücknehmen und das versuchen noch irgendwie sachlich zu moderieren. Da hatten wir ja einmal das Thema des Review-Bombings und da war tatsächlich auch Concordia zu dem Zeitpunkt einfach so verrissen auf der BGG-Seite, weil so viele Leute ja Awakened Realms kritisiert haben, Kommunikation und Verwendung von Bildmaterialien durch KI oder nicht. Und da fand ich das dann doch sehr schade, dass ein so gutes Spiel, was ich zu dem Zeitpunkt dann schon einmal gespielt habe, dann in der Neuauflage so verrissen wird, bevor es überhaupt schon die Crowdfunding-Kampagne dann veröffentlicht wurde. Aber ich hatte mir gedacht, Stefan, bei dir, dass du da schon ganz hellhörig bist und hätte fast schon vermutet auch, dass du dir da vielleicht dann auch schon mal das ursprüngliche Spiel angeguckt hättest. Aber wohl nicht.
Angeguckt,
kannst du
ja,
jetzt mal empfehlen?
Nicht.
Spiel's gerne mal,
auf jeden Fall.
Weil ich glaube, so kriegt man einen besseren Eindruck, was das eigentliche Spiel ist. Genauso wie bei Burgen von Burgund. Da hatte ich mir dann irgendwann auch mal das Grundspiel dann zugelegt und wollte das spielen und habe dann gesagt, ich brauche das nicht von Awakened Realms. Weil das dann, ich glaube, ganz viel einfach drüber hinweg täuscht, gefällt mir das Spiel oder gefällt mir das Spiel nicht, weil so viel shiny, bling bling und Miniaturen. Und ich glaube, das ist ein guter Indikator, wenn man das günstig irgendwo kriegt, einfach mal holen, spielen und wenn man das dann 3, 4, 5 Mal in einem Jahr irgendwie auf den Tisch kriegt, dann kann man guten Gewissens dann in so eine Kampagne reingehen.
Da ist das Spiel-Leistungsverhältnis dann wieder ganz gut, ne?
Ja, das dauert so eine Partie jetzt, also auch zu zweit, das haben wir in einer Stunde maximal runtergespielt.
Ja, ich meinte halt auch, du kriegst das ja wahrscheinlich für einen schmalen Taler, die alte Version. Das ist wie bei Burgen von Burgund, ne? Wenn du dir da die Alea-Version holst, eine alte, da zahlst du, glaube ich, keine 20 Euro mehr für, gerade auf dem Gebrauchtmarkt. Und es ist immer noch ein super gutes Spiel, top gealtert. Ja, kann man nichts Schlechtes drüber sagen.
Da würde ich einfach mal den Tipp geben, wenn die Kampagne startet, dann nochmal bei Kleinanzeigen zu gucken. Bis die Kampagne dann ausgeliefert wird, dauert dann bestimmt auch nochmal 2, 3 Jahre.
Das ist wie mit den Out-of-Print-Spielen, wenn dann ein Reprint angekündigt wird, auf einmal ist der Sekundärmarkt voll.
Ja, ich habe heute schon gelesen, Max vs. Minion kriegt eine 10th Anniversary Edition.
Ja.
Da gehen dann auch wieder die Preise im Keller.
Oh.
Ja. Aber tatsächlich ist Concordia relativ preisstabil. Also zumindest auf eBay habe ich jetzt gerade mal geguckt. So das Grundspiel, 40 Euro muss man dafür berappen.
Was?
Ja, ich war jetzt auch gerade verwundert. Ich dachte erst, oh, da ist es ja für 15 Euro, aber es ist nur eine Mini-Erweiterung.
Ja, weil die Schachtel bestimmt so groß ist. Das sind die 40 Euro dann wert.
Ja, geht auch weiter hoch.
Vergleich,
heißt ja, also schon.
Vergleichst mit Resist. Da hast du wesentlich mehr Shelf Space, dass du da füllen kannst.
Also, ne, das ist doch nicht so ein kleiner, so ein Schnapper. Müssen wir nochmal bei Kleinanzeigen gucken, aber ja.
Ja, wir hatten es vorhin gesagt, auf Deutsch beim PD Verlag erschienen und es ist eins der bekanntesten Werke von Mac Gerz, dem Autoren. Und die Künstler Marina Fahrenbach, unter anderem auch Mac Gerz und Dominik Meyer.
Da ist wieder der Quiz-Tobi am Start. Der kennt sie alle.
Ja, ja. Das muss man immer wieder wiederholen, dann kann man sich das merken.
Ne? So funktioniert das mal.
Ein kleiner Tipp an dich.
Wir sind mal lernen durch Schmerz, funktioniert bei mir.
Naja.
Ja, gut. Jetzt noch ein kleiner Service-Tipp. Also wenn ihr es kaufen wollt, bei Kleinanzeigen gibt es im Moment 2 oder 3 Versionen. Eins ist sogar noch original verpackt, steht dabei, für 25 Euro.
Ja, wenn ihr das hört, hat der Stefan das schon gekauft.
Hat schon alle gekauft und auf eBay eingestellt.
Jetzt für 30.
Du hast doch gerade gelernt, 40 bis 50 drin.
Oh, ah ja, Entschuldigung.
Und für das Original verpackte dann auch mal 60.
Daniel, ich bin kein Unmensch.
Ja. Nein. Ja gut, also Concordia. Wir, Stefan und ich gestehen ein, wir müssen diese Lücke noch füllen. Mal gucken, was Stefan vielleicht jetzt für eine Lücke uns noch auftut, die dann Tobi und ich noch füllen müssen oder auch sein lassen können.
Ja, weiß ich nicht, ob ihr die füllen müsst. Werden wir gleich mal sehen, ob das was für euch ist. Gekauft. Ich überlege gerade irgendwann so letztes Jahr Oktober, November rum. Da wurde nämlich der Kickstarter ausgeliefert, den ich nicht mitgemacht habe. Dann habe ich so die ersten Reviews gelesen, die relativ positiv waren. War auf einmal in aller Munde, war überall ausverkauft. Ist von einem japanischen Verlag. Ich habe dann aber gesehen, es hatte sich auch hier Devir schon geschnappt. Da gab es eine spanische Version. Ich habe dann tatsächlich noch eine in einem spanischen Comicladen gekauft und zu mir schicken lassen. Auch damals noch relativ günstig. Habe mir dann die englische Anleitung selber ausgedruckt. Ja, der Autor wird so ein bisschen in der Szene als neuer Lacerda so ein bisschen betitelt, weil er auch mittlerweile relativ komplexe Spiele macht. Es ist auf jeden Fall ein Expertenspiel. Ja, grenzen wir mal weiter ein. Ich habe auf jeden Fall auch 2 Artikel dazu geschrieben. Wie, ihr lest meine Artikel nicht. Dann seid ihr schon längst drauf gekommen.
Sweetlands, oder?
Richtig, Sweetlands von Totsuka Chu bei Uchibakoya erschienen. Die haben zum Beispiel auch hier Aquagarden gemacht oder Ostia, das ist ja auch relativ bekannt, auch beides vom gleichen Autor. Und dieses Jahr startet, glaube ich, noch die Kampagne zu Rosalia. Soll nochmal einen so von der Komplexität draufsetzen, ob es das braucht, weiß ich nicht. Sieht aber auch wieder sehr geil aus vom Artwork her, muss ich sagen. Ja, was ist Sweetlands? Thematisch, ja, wir befinden uns in den, übersetzt mal, Süßigkeitenlanden, in den Sweetlands, dem Königreich der köstlichen Leckereien. Und ja, der ehemalige König in diesem Leckerland ist halt irgendwie seiner unersättlichen Naschsucht erlegen, hat aber kurz vor seinem Tod irgendwie noch so ein Dekret erlassen, dass derjenige, der die prächtigste Stadt baut, neuer König werden darf. Also das Thema ist
warum ja, auch nicht.
Da haben irgendwelche Leute halt getrocknete Pflanzen geraucht oder sporenhaltiges Gemüse gegessen und sich dann das Thema hinten rausgedrückt. Es ist super austauschbar auf jeden Fall. Aber erstmal so vom ersten Eindruck fand ich das aufgrund des Themas halt auch erst ansprechend, ne? Wir haben, Tobi, 449 Holzfiguren in dem Spiel.
In dem Moment, wo ich erraten habe, Sweetlands, dann wusste ich schon.
Hast du dir gedacht, du bist am Arsch. Das ist sicher. Ja, ist ein Expertentitel, hat so eine Komplexität im Moment, glaube ich, von 4,14 auf BGG. 1 bis 4 Spieler, 100 bis 200 Minuten. Boah, das ist schon echt knapp. Ich habe das jetzt bis jetzt nur zu zweit gespielt. Wir haben immer so um die 2,5-3 Stunden gespielt. Man muss auch sagen, die Spielzeit geht mit jedem Spieler schon extrem nach oben. Da komme ich gleich noch so drauf.
Das habe ich auch schon gehört, ja.
Ja, worum geht's in Sweetlands? Wir haben, wie gesagt, hat man gerade schon an den Holzteilen gehört, jede Menge Material. Der Spielaufbau, ja, da kann man schon mal mit Regelerklärung locker eine Stunde einbauen beim erstmaligen Spielen. Wir haben ein zentrales Playerboard, da finden wir, lass mich überlegen, 7 Siegpunkte leisten schon drauf, auf den 9 Marker von jedem Spieler verteilt sind, die nachher für das Endscoring wichtig sind. Wir haben Worker-Placement-Felder drauf. Zu Beginn müssten das 12 Stück sein. Runde 2 und 3 kommen nochmal jeweils 2 neue Worker-Placement-Felder hinzu. Das heißt, es gibt auf jeden Fall jede Menge Worker-Placement-Felder. Dann kann man noch Skill-Tiles, die man im Laufe des Spiels bekommen kann, die entweder sofort Boni, andauernde Boni, Fähigkeiten mit sich bringen, Scoring-Fähigkeiten, und wir haben noch ein Round-Aid-Teil, wo man sich, kennt man aus anderen Spielen, wenn man gepasst hat, darf man sich eine neue Fähigkeit suchen für die nächste Runde, die einem dann einen Bonus bringt, mehr Ressourcen von einer Art etc. Ja, das ist der zentrale Teil, da ist schon jede Menge Material drauf, und dann hat jeder Spieler noch 2 große Playerboards, und sind wirklich so, kann man sich so grob so zweimal ganz grob DIN A4 Größe vorstellen, die man sich nebeneinander legt, und wir haben zwar einmal ein Board, wo ja die Süßigkeitenlande quasi drauf sind, da sind Hexfelder drauf, wo wir nachher unsere Landschaftsteils drauf platzieren und Gebäude drauf bauen mit Straßen und Cookiehäschen und Cookiefabriken, Creamfabriken etc. Und wir haben ein Board mit unserem Charakter drauf. Es gibt, glaube ich, 14 verschiedene Charaktere, die nochmal alle asymmetrische Fähigkeiten haben, wo so ein bisschen schon bei den Mechaniken sind. Wir haben Tile Placement, wir haben Worker Placement, wir haben Tableau Building, wir haben Variable Player Powers, wir haben alles eigentlich im Spiel drin. Engine Building haben wir noch mit drin, Ressourcenmanagement, Handmanagement. Es ist irgendwie gefühlt, Tobi hat es vorhin schon mal angesprochen, bei einem anderen Punkt, sehr viele Mechaniken zusammengemischt, und das merkt man auf jeden Fall auch bei der Regelerklärung. Ja, was machen wir jetzt so in einem Spiel? In einem Spiel haben wir zu Beginn jeder Runde immer 6 Handkarten auf der Hand, und die Handkarten bestimmen quasi auch die Anzahl unserer Züge, weil immer wenn wir dran sind, müssen wir eine Karte benutzen. Entweder werfen wir eine Karte ab, um einen Worker zu platzieren. Worker sind nicht limitiert, dann nehmen wir so Scheiben aus einem zentralen Pool. Oder wir spielen eine Karte aus, indem wir die Kosten der Karte bezahlen und dann den Effekt der Karte bekommen. Das ist so ganz grob erstmal der Mechanismus erklärt in einem Spiel. Was kann man durch diese Fähigkeiten oder durch die Worker zum Beispiel machen? Wir können Tiles platzieren auf unserem Tileboard. Wir haben ganz unten auf dem Board haben wir so eine Stadt, von der wir ausgehend unser Land ausbreiten. Es gibt Wasserfelder, es gibt Getreidefelder, es gibt Holzfelder, es gibt weitere Stadtfelder, es gibt Gebirgsfelder. Je nach Feldtyp steht da eine gewisse Ressource dahinter. Hinter Wasserfeldern steht zum Beispiel Geld, hinter Getreidefeldern Getreide, hinter Waldfeldern Holz. Wenn wir diese Tiles erstmal spielen, passiert erstmal nichts. Wir können aber im späteren Verlauf durch andere Worker-Aktionen können wir zum Beispiel eine Straße an so einen Teil bauen. Immer wenn wir an ein noch nicht umgedrehtes Teil eine Straße bauen, flippen wir das Teil und bekommen dann einen der aufgedruckten Boni. Das ist dann zum Beispiel bei so einem Getreidefeld, ist das dann entweder kann ich meine Getreideproduktion um einen erhöhen, oder ich bekomme auf eine der 30 Millionen Siegpunkte leisten, kann ich einen weiter hochgehen. Bei so einem Waldfeld kriege ich dann natürlich eine Holzressource oder gehe auf einer anderen Siegleiste hoch, so dass ich die Tiles dann schon mal einmal trigger. Wenn ich im späteren Verlauf Gebäude baue, da gibt es verschiedene Arten, werden diese Teilfähigkeiten nochmal getriggert. Voraussetzung ist halt, dass sie schon umgedreht sind. Das heißt, ich muss erst einen Teil setzen, dann muss ich eine Straße dran bauen, damit ich das Teil umdrehen kann. Dann kann ich ein Gebäude drauf platzieren. Und wenn ich ein Gebäude drauf platziert habe, habe ich in späterem Verlauf, falls mein Foodtrack, einer von unzähligen Tracks in dem Spiel, in denen ich voranschreiten kann, weit genug ist, kann ich auch noch Cookie-Häschen auf den Teils platzieren und die Fähigkeit des Teils nochmal aktivieren, sodass ich das bis zu 3-mal jedes Feld ausbeuten kann, sage ich jetzt mal. Genau, so versuchen wir am Anfang des Spiels erstmal so die Produktion oder den Ertrag unserer verschiedenen Ressourcen hochzubekommen. Am Anfang haben wir einen extremen Mangel. Zum Ende hin des Spiels, so in Runde 5, es geht über 5 Runden, haben wir eigentlich erstmal ausreichend Ressourcen, dass man sehr viel machen kann. Am Anfang, so in der Erstpartie, hatte ich echt Sorge, dass irgendwie so gar nicht viel passiert in dem Spiel. Aber das gleicht sich schon echt schnell aus. Genau, mal so ganz grob die Mechaniken erklärt. Es gibt dann ganz viele Möglichkeiten zu punkten. Wie gesagt, es gibt unzählige Siegpunkte leisten. Je nachdem, wie weit ich da fortgeschritten bin, bekomme ich dann Siegpunkte für die Anzahl an Straßen, die ich gebaut habe, Anzahl an Gebäude, Anzahl an Städte. Wenn ich gewisse Gebäude zusammengruppiert habe, bilden die eine Stadt auf meinem Plan. Je nachdem, wie viele verschiedene Städte ich habe, kann ich auch noch Siegpunkte bekommen. Je nachdem, was ich freigeschaltet habe auf meinem Charaktertableau, wie viele Gebäude ich zum Beispiel gebaut habe, kann ich auch nochmal Wertung am Ende auslösen. Und ich kann halt auch durch diese Karten, wenn ich die nicht abwerfe, um eine Worker-Aktion zu machen, kann ich die auch ausspielen. Da sind Fähigkeiten drauf, da sind noch ganz viele Süßigkeiten-Symbole drauf, wie Kuchen oder irgendwelche Eclairs oder sowas. Und wenn ich diese Karten ausspiele, kann ich halt basierend auf dieser Symbole auch andere Fähigkeiten noch nutzen. Ja, jetzt habe ich ganz viel erklärt. So eine kleine Wertung zu einem Spiel. Ich habe es bis jetzt nur zu zweit gespielt. Ich glaube, ich möchte es auch nicht mit mehr als zwei Leuten spielen, weil die Downtime extrem hoch werden kann. Wir haben ja diese ganzen Worker-Felder. Wenn ich ein Worker-Feld nutzen möchte, wo schon ein Worker drauf ist, muss ich mehr Karten abgeben. Also für jede Scheibe, die auf so einem Worker-Feld drauf ist, muss ich eine zusätzliche Handkarte abgeben. Dadurch, dass die Handkarten die Anzahl der Züge pro Runde limitieren, bin ich dann extrem am Überlegen, wenn mir vor meinem Zug der Spieler die Aktion wegnimmt. Da bin ich echt am Überlegen, mache ich diese Aktion noch für eine Karte mehr oder nicht. Das heißt, man kann jetzt nicht so groß vorausplanen in meinem Spiel. Man muss schon so ein bisschen warten, bis die anderen ihren Zug gemacht haben und kann dann eigentlich erst überlegen. Und man hat halt auch, ich weiß nicht, ob ihr euch das Material gerade mal angeschaut habt, es ist alles voll mit Symbolen. Man hat auf der Rückseite des Regelhefts eine komplette DIN A4-Seite, gefühlt Schriftgröße 8, mit 112 Symbolen gefühlt, die da nochmal erklärt sind, was die alles bringen. Also es dauert sehr lange, in das Spiel reinzukommen. Es ist jetzt nicht so super zugänglich. Gut gefallen hat mir auf jeden Fall das Material. Ne? Es ist sehr viel Holzmaterial dabei. Das sieht auch echt süß aus. Ne? Also triggert vielleicht einige. Wir haben wirklich so kleine Cookie-Häschen, die wirklich so
Holz... Wie du einfach Cookie-Häschen die ganze Zeit sagst, als wäre das das Normalste der Welt.
Tja, was für Haustiere hast du denn zu Hause?
Keine Cookie-Häschen.
Ja.
aber wenn wir schon beim Thema Cookie-Häschen sind, kommt denn das dann auch ein bisschen thematisch darüber, dass wir jetzt hier im Süßigkeitenland unterwegs sind?
Null. Also das Thema kommt echt null rüber. Du fragst dich die ganze Zeit, ja, du baust dann da irgendwie eine Cookie-Fabrik. Was macht die Cookie-Fabrik da? Gar nichts. Die steht da, die gibt dir Siegpunkte. Dann baust du dieses Drecks-Cookie-Häschen dahin irgendwann, wenn dein Croissant-Marker weit genug vorgeschritten ist, dass du überhaupt ein Cookie-Häschen bauen kannst. Dann platzierst du das Cookie-Häschen, damit triggerst du einfach nur wieder dieses Teil, wo du wieder diese Wahl hast, gehe ich in meiner Ressourcenproduktion hoch oder gehe ich auf der Siegpunkteleiste hoch. Also das Thema kommt echt null rüber. Es sieht super cool aus alles. Die Idee finde ich auch ganz cool, aber es ist unthematisch as fuck. Ne? Also nee, gar nicht kommt das raus. Ne? Also du fragst dich zwischendurch die ganze Zeit so, warum sind das jetzt irgendwelche Süßigkeitenlande? Was macht da irgendwie so eine Käsefabrik oder so eine Süßkäsefabrik, eine Creamfabrik, dann kannst du später noch irgendwie so ein Spezialgebäude, das ist ein umgedrehtes Eishörnchen, kannst du noch bauen, das triggert deine Spezialfähigkeit, aber warum ist das jetzt ein Eishörnchen? Thematisch kommt das bei mir persönlich null rüber, aber es sieht cool aus, das muss man sagen. Zu zweit finde ich es auch echt ganz cool, wenn man sich wirklich vornimmt, wir wollen heute mal ein komplexes Spiel am Abend spielen und wir nehmen uns auch Zeit für. Dann ist es echt ganz cool, meiner Frau hat es auch gut gefallen, aber du brauchst halt echt auch, um da reinzukommen. Ne? Es gibt, glaube ich, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, wie man da Punkte sammeln kann. Wir haben es jetzt erst zweimal gespielt, hat beide Male auch Spaß gemacht, aber ich glaube, ich würde es echt nicht mit mehr als zwei Leuten spielen. Ne? Also wie gesagt, die Regelerklärung am Anfang, die dauert auch ewig. Man muss halt erstmal alle möglichen Boards erklären. Dann ist es auch verwirrend, dass du so viele verschiedene Siegpunkte-Marker hast und so viele verschiedene, also wie gesagt, du hast 7 verschiedene Leisten, worüber man am Ende noch Siegpunkte generieren kann. Plus noch auf deinen persönlichen Tableaus gibt es auch noch Wertungen für Siegpunkte für Spielende auf den Karten. Manche Charaktere haben noch Siegpunkte am Ende des Spiels. Und manches ist auch fiddelig. Also das Ressource-Management ist ein bisschen fiddelig. Wir haben einmal für jede Ressource einen Marker für die ründliche Produktion, wie viel wir in jeder Runde dazu bekommen. Und das, was wir tatsächlich haben, wird mit 3 Arten von Cubes bemessen. Wir haben weiße, lila, und blaue Cubes, die auch alle unterschiedliche Größen haben. Einer, Fünfer und Zehner. Du bist da so viel am Rumtauschen immer mit diesen kleinen Cubes. Und kleine Cubes sind wirklich kleine Cubes. Ne? Also ich glaube, der Daniel wird ausrasten mit seinen Fingern, wenn er diese weißen, kleinen Einer-Cubes die ganze Zeit hin und her tauschen müsste. Da hätten sie sich irgendwas Cooleres überlegen können. Irgendwelche Leisten, wo man einfach hoch...
nicht zusammentun.
Ja. Hast du sowas?
Ja.
Wirklich Fingerfertigkeit? Nee.
Ansonsten, also die Regeln fand ich echt gut geschrieben, die waren verständlich auf jeden Fall, da kam man ganz gut rein. Nur erklären ist halt, aber es ist wie beim Lacerda halt, ne? Also ähnliche Komplexitätsstufe, ne? Ähnlich kleinteilig auf jeden Fall. Gefühlt jede Mechanik, die in letzter Zeit irgendwie auf dem Markt war, haben sie damit reingeschmissen, damit du noch eine Mechanik mehr hast. Ja, aber ich würde auch sagen, eher so ein nischiges Spiel, man muss sich drauf einlassen, man muss wissen, dass es eine, je nach Spieler eine extrem hohe Downtime geben kann. Ne? Und ja.
Sonst, und es gibt also noch immer keinen deutschen Verlag.
Ja, weiß ich auch nicht, ob das auf dem deutschen Markt so einschlagen würde. Ne? Also meiner Meinung nach braucht es halt auch keinen deutschen Verlag. Das ist sprachneutral, das Spiel komplett, ne? Nur die Regeln. Und ich glaube, die eine Übersichtskarte oder sowas sind in der Sprache dran. Ja, also wenn sich das einer schnappt, die müssen halt echt nur das Regelwerk übersetzen. Alles andere ist halt sprachneutral, ne? Alles über Symbole gehausregelt da.
Wie viel Zeit, glaubst du, braucht der Aufbau? Weil ich habe da diese, ja, über 400 Teile da gesehen und dachte mir, nee, ich will das einfach nicht aufbauen. Also es würde mich interessieren.
Das Erste, was ich gemacht habe, war, ich habe mir ein Inlay gedruckt dafür oder ein Insert dafür gedruckt, ne, wo schon mal alles drin ist, weil da war halt auch nichts drin an Insert, Plastiktüten halt, ne. Ja, mit zwei, also ich würde schon so 20 Minuten beim ersten Mal auf jeden Fall rechnen, ne? Beim zweiten Mal kriegst du es vielleicht auch in der Hälfte hin, aber gerade beim ersten Mal, wo du erstmal gucken musst, wo muss was hin überall, ne, die Drecks-Cookie-Häschen überall aufstellen, ne? Die ganzen Häuser auf die richtigen Positionen, ja, das dauert auf jeden Fall. Das darf man echt nicht unterschätzen. Also Erstpartie zu zweit, mit Regeln erklären, mit Aufbauen, 3 Stunden mindestens, ne? Würde ich sagen, ja.
Ja, hört sich halt so nach wirklich einem typischen Brecher an. Vor allen Dingen, was ich dann halt, was mich sofort davon abschreckt, ist, wenn du schon sagst, wenn man das zu dritt oder zu viert spielt, könnte die Downtime zu groß werden, weil ich auf solche Spiele habe ich zumindest aktuell gar keine Lust mehr.
Kann ich voll verstehen, ne? Also zu zweit würde ich, wenn man komplexe Spiele mag, kann man dem auf jeden Fall eine Chance geben zu zweit. Man darf jetzt nur nicht hoffen, dass das super thematisch das Spiel ist, ne? Aber sind meiner Meinung nach die ganzen Lacerda-Titel auch nicht, ne? Da sind auch jedes Mal die gleichen Mechaniken reingewürfelt, anderes Thema draufgeklatscht und für 160 Euro werden die dann verkauft und gut ist.
Ja, ja, wobei Lacerda ja eigentlich auch sehr verzahnt ist. Also hast du den Eindruck, dass dieses Spiel ist auch wirklich verzahnt oder?
Doch, das ist schon einfach.
Ja?
Ja, doch, das auf jeden Fall. Also da gibt es viele Voraussetzungen, wann du was machen kannst. Ne? Die verschiedenen Tracks, die interagieren miteinander. Mhm. Die beiden Boards, das Player-Board, das Tile-Placement-Board, die sind miteinander verzahnt. Wie gesagt, bei manchen Tracks hast du auch 2 Marker noch, die vorgehen können. Je nachdem, mit welchem Marker du vorgehst, triggerst du wieder andere Aktionen. Die Karten, die du ausspielst, du kannst sie später noch, das wird automatisieren genannt, damit kannst du noch eine Engine aufbauen, wo du dann halt auch wieder das Tileboard aktivieren kannst oder irgendwelche Gebäudeaktionen günstiger machen kannst. Das ist schon echt gut verzahnt, muss ich sagen. Also ich glaube, so dieser Vergleich, der in der Szene so gemacht wird mit Lacerda, ist gar nicht so unangebracht. Ich spiele zu wenig Lacerdas, um das jetzt selber gut beurteilen zu können, aber es geht, glaube ich, schon so in die Richtung, ne?
Ja, schon allein der Look von dem Spielmaterial, wobei das dann ja eher die Arbeit von Ian O'Toole ist.
ja.
Also so dieser Stil, dieses hochwertige Spielmaterial, ohne dass es jetzt direkt wieder so eine Ultra-Deluxe-Kickstarter-Version ist, ja, das ist schon ein Unterschied. Ich habe geguckt, man kriegt das ja schon so für einen Preispunkt um die 100 Euro.
Genau, ja, ich habe damals, glaube ich, auch, ich habe Glück gehabt, ich habe, glaube ich, 90 Euro plus Versand aus Spanien gezahlt.
Ja.
Und im Vergleich zu Lacerda-Titel ist das natürlich super günstig, ne? Bei Lacerdas, ich glaube, die sind immer so um die 150, 160, je nachdem dann noch plus Versand und Steuern und sowas. Also mit 200 Euro bist du da ja schon mit gehobenem Material bei so einem Lacerda dabei. Ne? Und ich würde sagen, von der Ausstattung her ist das Sweetlands auf jeden Fall ähnlich zu einem klassischen Lacerda, wenn wir jetzt so die letzten Titel nehmen. Und dann preislich auf jeden Fall wieder attraktiv, ne?
Ja, also ich hatte es jetzt auch bei einem spanischen Shop tatsächlich jetzt für 104 Euro mit Versand gefunden und bei Kaufland hatte ich es auch gesehen für 114 Euro da im Shop. Da dachte ich erst, das wäre vielleicht Scam, weil es so günstig ist, weil wenn man halt guckt, dann gibt es noch ein paar Kickstarter, die kosten halt locker 250 bis zu 500 Euro hoch.
Es gab zwei Versionen von dem Spiel. Jetzt muss ich gerade überlegen, die Deluxe-Version hatte aber, das war echt nicht viel mehr, was dabei war. Du hattest dann noch ein extra Inlay für diese Skill-Teils, die du direkt auf das Mainboard draufsetzen konntest. Und noch, ich glaube, Kartenhüllen mit einem speziellen Hüllenrücken.
Und Pinzetten.
Das wäre tatsächlich angebracht. Ey. Ich bringe das zum Wochenende mit, das Spiel, weil falls da jemand Bock drauf hat, aber primär, um zu zeigen, wie klein die Einerwürfel sind. Und zu gucken, wie Daniel die aufhebt.
Ja. Wenn ich fluchend weglaufe, dann wisst ihr Bescheid.
Ja, ja, das ist auf jeden Fall Sweetlands. Ja, ich habe ja meine Meinung schon gesagt, ne? Also wenn man auf komplexe Spiele steht, gerne mal ausprobieren. Solo-Modus ist, glaube ich, auch dabei. Ja, doch, ist auf jeden Fall dabei. Kann ich mir auch echt gut vorstellen, weil es ist sehr solitär. Ne? Also Interaktion zwischen Spielern ist nur hier Workerplätze wegnehmen. Das war's. Und ja, es gibt einen Landschaftstypen, die gibt es nur einmalig, diese Städteteils, die kann man sich auch gegenseitig wegnehmen, aber das ist jetzt für mich keine Interaktion, also ein sehr solitäres Spiel. Mag ich eigentlich nicht so solitäre Spiele, aber ich glaube, das würde ich zu zweit auf jeden Fall nochmal wieder spielen und das werden wir auch nochmal spielen, ne?
Ja, cool. Ja. Ja, der Max aus unserem Videoteam, fand das ja auch richtig großartig.
Ja, kann ich verstehen.
Er hat ja gesagt, das ist sein Lieblingsspiel vom letzten Jahr gewesen. Also.
Das würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall ein gutes Spiel, wenn man weiß, wo man sich drauf einlässt. Ne?
Ich glaube, bei ihm sind dann die Cookie-Hasen noch besser angekommen als bei dir.
Ja, ich bin eher so der Obst- und Gemüsetyp anstatt Süßigkeiten.
Ja, wer weiß. Vielleicht kommt demnächst dann ein Spiel mal mit ganz viel Spielmaterial mit Gemüse raus.
Ja.
Rettet das Gemüseland oder so.
Ja. Die Gurkentruppe.
Die Gurkentruppe ist besser. Und das ist dann ein Expertenspiel.
Oh ja.
Cool. Ja, dann haben wir doch ganz ordentliche Spiele auf jeden Fall beisammen. Ihr beide habt ja richtig aus dem höheren Regal gegriffen, zumindest was die Bewertung angeht. Ne? Ihr habt zum Glück, ihr habt eine 8. 1 hat der Tobi geliefert und bei BoardGameGeek und du hast sogar eine 8,2 geliefert, Stefan. Und da, naja, mit meiner 7,4 rausche ich natürlich da hinten runter. Aber das war auch mein Gefühl. Das ist jetzt halt kein Spiel, was man mal spielen muss. Das vom Thema her, naja, hatten wir alles besprochen. Auf jeden Fall wisst ihr ja selber, welche Spiele euch jetzt davon interessieren und welche nicht. Falls ihr ähnliche Spiele kennt oder wenn euch diese Spiele zum Beispiel gar nicht interessieren oder sehr interessieren, lasst es uns gerne wissen. Gebt uns gerne Feedback. Wir sind immer neugierig. Wir erhalten immer noch viel zu wenig Feedback dafür, dass das doch ziemlich viele Leute mal hören. Also bitte, bitte einfach mal zurückmelden. Und wenn ihr Freunde und Bekannte habt, die unseren Podcast noch nicht hören, dann empfehlt uns doch einfach mal weiter. Das kostet euch gar nichts, außer ein paar, vielleicht ein, zwei Minuten eurer Lebenszeit und hilft uns vielleicht, die Reichweite noch weiter in die Höhe zu treiben und gebt uns auch einen Daumen hoch, egal wo ihr uns hört. Dann habt jetzt eine gute Zeit, bleibt verspielt und wir sehen uns und hören, beziehungsweise wir hören uns bald wieder bei der nächsten Pile of Shame Folge spätestens. Bis dann. Ciao.
Ciao, ciao. Auf Wiedersehen allen Pollengeplagten und setzten Worker auf Cetirizin.